Als ich mir überlegte, wie ich diese Episode beginnen sollte, habe ich mich gefragt, was erzählt man über eine Marke, die so groß ist, dass sie vermutlich eh schon jeder kennt? Deren Portfolio besteht zwar nur aus wenigen Produkten, aber die werden in einer solchen Menge produziert, dass die Marke Jack Daniels beinahe jeder kennt. Und ja, auch wenn noch nicht getrunken, dann zumindest schon des Öfteren gehört. Was also, frage ich Thomas Kunze, den Markenbotschafter von Jack Daniels, was nicht eh schon jeder weiß? Am Ende des Interviews sind aber wirklich ein paar interessante Details über die Marke aus Tennessee herausgekommen. Zum Beispiel, wie alt ein Jack Daniels Whisky eigentlich ist, wie sie zu der Whisky-Marke im Musikbereich mit Größen wie Frank Sinatra oder Led Zeppelin wurden, oder was sie dagegen tun, dass deren riesige Nachfrage nach neuen Fässern nicht ganze Wälder in den USA verschlingt. Darauf hatte Thomas dann ein paar wirklich interessante Antworten. Willkommen zum Whisky-Podcast von Eifer Spirits. Mein Name ist Philipp Rein. Das Portfolio von Jack Daniels hierzulande, zumindest das, das nicht aromatisiert wurde, besteht aus 4 Abfüllungen. Dem Old No. 7, den vermutlich jeder kennt, dann Gentleman Jack, Single Barrel und den Tennessee Rye. Interessant ist dabei, dass, bis auf den Rye, alle Produkte von Jack Daniels dem Grunde nach gleich aufgebaut sind. Das heißt, sie basieren auf der gleichen Rezeptur, werden gleichermaßen destilliert und reifen in den gleichen Fässern. So basiert das Gros der Jack Daniels Whiskys auf einem überdurchschnittlichen hohen Anteil eines bestimmten Getreides. Logisch, klar, es gibt auch Unterschiede. Die liegen jedoch im Detail. Manche werden häufiger filtriert, die Fässer der Abfüllung lagern an unterschiedlichen Orten im Lagerhaus. Aber das sind kleine Unterschiede mit am Ende großen Auswirkungen. Thomas, Seit wie vielen Jahren bist du jetzt eigentlich bei Jack Daniels bzw. dessen Dachkonzern Brown & Forman angestellt? Also wie lange arbeitest du schon für die?
Ich habe erst letztes Jahr Mitte Januar angefangen, das heißt wirklich kurz vor der Pandemie, und war vorher quasi, ich würde mal sagen, mein Leben lang Barkeeper. Das heißt, ich habe eigentlich immer in der Gastronomie gearbeitet, seitdem ich 16 bin, und habe dann letztes Jahr rüber gewechselt auf die andere Seite vom Brett.
Okay, das heißt, in 1,5 Jahren jetzt schon Stress erprobt, direkt mit der Pandemie angefangen.
Ja, ganz genau. Also es lief natürlich ein bisschen holprig. Wir hatten am Anfang noch eine Top-Einarbeitung. Das heißt, wir hatten die Möglichkeit, unsere schottischen Destillerien auch drüben noch zu besichtigen. Das war im März, und als wir zurückgekommen sind, kam dann relativ schnell auch der erste Lockdown.
Also du sprichst von Glendronach und Benriach, oder?
Und Glenglassach haben wir drüben genau. Ja, dann war natürlich die Problematik, dass das, was wir eigentlich machen wollten, so nicht möglich ist, also die Arbeit draußen im Feld. Und wir haben dann versucht, viele Sachen ins Digitale rüberzuziehen, wie Markentastings, Schulungen auf gewisse Barthemen. Das hat auch relativ gut geklappt, aber wir sind auch sehr froh darüber, dass jetzt mittlerweile die Inzidenz so weit unten ist, dass wir auch draußen wieder arbeiten können.
Ja, das kann ich mir absolut gut vorstellen, weil ein Tasting bei einem Genussprodukt ist halt immer sehr, sehr schwierig, das irgendwie online und nicht persönlich am Mann oder eine Frau zu kommunizieren. Aber wie bist du eigentlich dazu gekommen? Weil ich meine, Jack Daniels ist ja jetzt nicht gerade eine kleine Marke. Also hast du da einfach eine Bewerbung hingeschickt und hast gehofft, du wirst ausgewählt? Oder wie lief das?
Ich war mein Leben lang wirklich gerne Barkeeper, aber man wird halt auch nicht jünger. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt, und irgendwann fängt man an, sich umzugucken. Und ich wollte immer was machen, wo ich das angehäufte Wissen oder anerarbeitete Wissen, was ich mir, wie gesagt, über die Jahre rangezogen habe, weiter benutzen kann. Und da war der Schritt in die Spirituosenindustrie natürlich einer der sinnvollsten. Und dann habe ich mich umgeguckt, und ich war schon immer ein großer Fan von den Produkten und dem Portfolio von Brown & Forman, weil es ein kleines und feines Portfolio ist, was sehr, sehr bewusst ausgesucht worden ist. Und dann war die Stelle ausgeschrieben, und dann habe ich mich drauf beworben. Und nach einem sehr langen Bewerbungsprozess war ich sehr glücklich darüber, dass am Ende ich gewählt wurde.
Okay, das heißt, du bist jetzt auch in Bars nach wie vor tätig, oder wo bist du jetzt so in erster Linie aktiv? Also in Bars oder auch im LEH, also im Lebensmitteleinzelhandel?
Nee, wir sind im On-Trade angesiedelt, also meine Stelle. Und das heißt, wir arbeiten schon draußen im Feld mit den Bars zusammen. Wir geben Schulungen halt auf die Marken raus, aber wir decken auch die ganze andere Palette ab, die um das Thema Bar rumspielt. Also Trinkentwicklung, Karte mitgestalten, die ganzen Themen, die zum Cocktail damit dazugehören, also wie kann man die Sachen wirklich gut und rund machen. Das decken wir alles ab und arbeiten halt wirklich draußen in den Bars. Einzelhandel haben wir einen Off-Trade-Bereich für, da bin ich selber nicht mehr tätig. Den direkten Kontakt zum Endkonsumenten haben wir aber trotzdem noch über Messen. Also wie Whisky Herbst oder Interwhisky, da bin ich dann auch mit vor Ort.
Weil du jetzt gerade Cocktails ansprichst, siehst du Jack Daniels so eher als Mix-Spirituose, also dass Jack Daniels am besten funktioniert in einem Cocktail, oder ist es für dich eher ein Purgetränk?
Das kommt immer auf die Variation an, die wir jetzt besprechen, und da auch immer auf den Moment. Also ich glaube, so der Old Number 7 ist der Klassiker, den man natürlich gesellschaftlich meistens als Jack und Coke irgendwie sieht. Was dem nicht entgegenspricht, ist, dass man den auch pur trinken kann. Also im Tasting natürlich immer im Nosing-Glas, aber abends an der Bar kann man den auch gern gut auf Eis trinken. Die anderen Variationen, die wir haben, trinke ich auch wiederum sehr gerne pur, aber halt auch gerne in Cocktails. Wenn wir jetzt von den Single Barrels sprechen, der Jack Daniel's Rye macht zum Beispiel einen fantastischen Manhattan. Ist aber auch pur wirklich ein Hochgenuss.
Okay, und gibt es jetzt so einen Jack Daniels Whisky, bei dem du sagst, das ist mein absoluter Liebling? Weil man muss ja sagen, du hast ja vorhin schon angesprochen, jetzt generell das Portfolio von Brown-Forman, aber wenn man jetzt auch mal nur in Jack Daniels, also die Lupe drauflegt, ist das Portfolio an nicht aromatisierten Spiritosen ja auch überschaubar. Und das ist wirklich seit vielen Jahren wirklich kontinuierlich so. Also gibt es da so einen Jack Daniels Whisky, bei dem du sagst, das ist mein absoluter Liebling?
Ja, muss ich wirklich sagen, also jein. Also es kommt immer so ein bisschen auf den Modus an, also auf die Gefühlslage, also und mit wem man zusammen ist. Für Cocktails ist es momentan wirklich der Jack Daniel's Rye. Für mich ein unglaublich schöner Whisky, der halt einfach in Drinks und auch pur wirklich Freude macht. Aber auch die anderen Jacks machen, je nachdem, wo man ist und mit wem man unterwegs ist, wirklich Freude.
Okay, und das Portfolio jetzt von Jack Daniels besteht ja aus dem Old Number 7, Gentleman Jack und Single Barrel und dem Rye, den du gerade angesprochen hast. Und dann habt ihr noch einige aromatisierte Whiskys, wie jetzt Apfel, Zimt und Honig. Lass uns mal jetzt kurz bei den nicht aromatisierten bleiben. Und ihr gebt ja da nicht viele Informationen preis, also außer dass der Single Barrel jetzt, wie der Name schon sagt, aus einem Fass stammt. Aber sonst weiß man so über die einzelnen Whiskys als Konsument nicht viel. Wie unterscheiden sich die eigentlich jetzt mal, abgesehen von Flaschenform und Preis? Jetzt so Old Number 7, Gentleman Jack und Single Barrel.
Ich würde sagen, ich hole da mal ein ganz klein bisschen aus. Um die Unterschiede zu verstehen, Gerne. Ist es erstmal wichtig zu sehen, was sie gemeinsam haben. Also was sie auf jeden Fall alle gemeinsam haben, von denen, die du gerade genannt hast, ist die Mashbill. Die ist immer gleich. Dann haben wir das typische Charcoal-Mellowing, die alle Produkte, die du gerade genannt hast, durchlaufen. Das heißt, die Filterung bei uns durch eine 3 Meter dicke Holzkohleschicht aus Zuckerahorn. Das dritte, was immer gleich ist, sind die Fässer aus amerikanischer Weißeiche, die Brown-Forman selber herstellt. Wir haben eigene Cooperages. Einmal in Alabama haben wir, glaube ich, eine. Dann haben wir eine in Tennessee und eine in, ich komme gerade nicht drauf, Louisville. Alabama, Louisville und Tennessee. Das sind die Destillerie, Cooperages, die wir besitzen. Auch hier ist alles immer gleich und selbstverständlich kommt jeder Tropfen Jack, den wir produzieren, aus Lynchburg, Tennessee. Das erstmal ist das, was wir alles als Gemeinsamkeit haben. Der Unterschied ist nachher, dass der Old Number 7, das Charcoal Mellowing, nur einmal durchläuft und das vor der Reifung. Der nächste Schritt zum Gentleman Jack ist, dass das Charcoal Mellowing zweimal durchgeführt wird. Einmal ganz klassisch, wie Old Number 7 halt vor der Reifung, und das zweite Mal nach der Reifung. Hier gehen wir dann aber nicht mehr durch 3 Meter Zuckerahornkohle, sondern nur noch durch 1 Meter, weil wir nicht alles an Geschmack rausholen wollen, sondern das Ganze nur noch ein bisschen smoother und feiner machen wollen. Und das letzte ist der Jack Daniel's Single Barrel. Ist ein Produkt, der, wie der Name schon sagt, Einzelfassabfüllungen sind. Jedes Fass, jedes Warehouse ist aus den Flaschen auch immer ausgewiesen. Und hier wählt unser Master Distiller Chris Fletcher wirklich nur die Topfässer aus, die meistens oben im Angel's Roost liegen, also relativ weit oben bis ganz oben in den Warehouses, weil sie hier aufgrund der klimatischen Bedingungen, die wir vor Ort haben, einfach am schnellsten reifen und ja, sag mal, am typischsten für Jack Daniels sind.
Okay, da oben, soweit ich es weiß, ist ja dort in den klimatischen Bedingungen da oben halt auch deutlich wärmer als unten, oder? Oder korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Und dadurch läuft da dann wahrscheinlich auch die Reifung einfach schneller und der Angel's Share ist auch deutlich ausgeprägter.
Auf jeden Fall. Also wir haben oben unterm Dach deutlich höhere Temperaturen als unten. Die amerikanischen Warehouses sind klassisch einfach nur Holzgestelle, die außen mit Weißblech verkleidet werden. Das heißt, da ist keine Klimaanlage drin, da ist im Winter auch keine Heizung drin. Die sind wirklich den klimatischen Bedingungen, die vor Ort herrschen, sehr stark ausgesetzt.
Okay, und ich hab auf der Website von Jack Daniels auch gesehen, dass ihr diese Einzelfässer, gut, ihr habt die füllt ihr auch in Single Barrels, also in Flaschen ab, aber ihr gibt auch die Möglichkeit, den Kunden so ein Single Barrel direkt in der Destillerie zu erwerben. Wird das in Deutschland angenommen? Weißt du das? Kennst du da so die Zahlen?
In Deutschland habe ich die Zahlen leider nicht. Ich weiß, dass wir es machen und ich weiß, dass das relativ viel gemacht wird, gerade in den Staaten. In Deutschland gibt es verschiedene Jack Daniels Fanclubs, die sich auch mal ein Fass beziehen, aber hundertprozentige Zahlen kann ich dir dazu nicht geben.
Okay, nö, ist ja kein Problem, es war jetzt nur so eine spontane Frage. Und wie du musst jetzt nicht konkret das einzelne Alter nennen, aber gibt es so ungefähr eine Dimension, dass man sagen kann, Jack Daniels reift so und so lang und in deren Dimension, weil ich denke mal 20 Jahre wird es nicht sein, weil sonst werden sie wahrscheinlich brutal überholzt sein. Aber dass man so eine Dimension, dass man sich vorstellen kann, wie alt so ein Jack Daniels ist?
Unser Jack Daniels reift im Schnitt immer 4 bis 6 Jahre.
Also im Schnitt pro Qualität, also Old Number 7, Gentleman Jack, Single Barrel, oder meinst du jetzt die ganze Palette im Durchschnitt?
Nee, die ganze Palette. Also wir gehen immer davon aus, dass ein Whisky, bevor er bei uns fertig ist, 4 bis 6 Jahre braucht. Das ist natürlich immer, hängt immer davon ab, wie die Jahreszeiten waren. Das hängt immer davon ab, wie die Temperaturen dadurch sind oder waren. Und schlussendlich entscheidet das immer unser Master Distiller, welche Fässer fertig sind und welche nicht.
Und du hast ja vorhin auch die Mashbill angesprochen, dass die bei allen dieser Produkten, jetzt abgesehen mal vom Rye, identisch ist. Wie schaut die da bei euch aus? Weil bei amerikanischem Whisky, jetzt unabhängig ob Bourbon oder Tennessee, spielt ja die Getreidezusammensetzung eine sehr, sehr große Rolle, was die Aromatik des Whiskys angeht. Wie sieht da die Mashbill bei Jack Daniels aus? Also wie ist die zusammengesetzt?
Wir haben immer eine Maische aus 80% Mais, 12% gemälzter Gerste und 8% Roggen. So, und das ist die Mashbill, die wir unverändert seit 1866 haben bis heute. Und das war auch die einzige Mashbill, die bei Jack Daniels wirklich vorhanden war bis 2016, wo wir unseren Jack Daniels Rye eingeführt haben. Da haben wir dann natürlich eine neue Mischbill entwickeln müssen. Hier haben wir jetzt eine Mischbill genommen von 70% Roggen, 18% Mais und 12% gemälzter Gerste. Die relativ hohe Roggenkonzentration mit 70% bringt dem Rye einfach die Möglichkeit, diesen würzigen Geschmack, den man bei Rye-Whiskys haben möchte, nach vorne zu tragen. Allgemein ist es so, dass wir unsere Produkte aus bestimmten Regionen beziehen. Das heißt, den Mais beziehen wir aus dem südlichen Kentucky und Süd-Illinois. Der Roggen kommt bei uns aus West-Kanada und Minnesota und die Gerste beziehen wir aus Montana. Wichtig dabei ist, dass wir prinzipiell immer nur Number-One-Grade-Qualitäten nehmen bei unserem Getreide. Es gab eine kurze Zeit während des Zweiten Weltkriegs, wo aufgrund des Krieges natürlich die Number-One-Grade-Geschichten für die Lebensmittelherstellung vorbehalten waren. Da wurde bei Jack Daniels dann einfach darauf verzichtet, weiter Jack Daniels zu produzieren, weil man die Qualität an oberster Stelle sah und nicht auf eine niedrige Qualität als Number One runtergehen wollte.
Okay, aber das finde ich echt interessant, also dass ihr allein bei der Mashbill 80% Mais habt, also damit seid ihr fast schon an der Definition von Corn Whisky. Also das ist ein riesen Maisanteil. Warum verwendet ihr ihn? Also was bringt dieser Mais? Oder was, ja, welche aromatischen und sensorischen Eigenschaften bringt der Mais in dieser hohen Menge einem Jack Daniels?
Er bringt halt die Süße, die Mais mitbringt, und diese feine Würze, die hinten raus komplementiert wird, dann mit Gerste und Roggen, der da ein bisschen die kräftige Noten noch mit reinbringt. Was hierbei ganz wichtig ist zu sehen, Mais bringt sehr viel Öle mit, die bei der Destillation auch mit übergehen, und er würde anders schmecken, wenn wir das Charcoal Mellowing nicht hätten. Ja, das Charcoal Mellowing zieht halt viele von diesen Ölen vor der Lagerung raus.
Okay, das heißt, er würde einfach, ja, gehen wir das mal rein hypothetisch, wir lassen das Charcoal Mellowing jetzt raus, würde er nur öliger schmecken oder wäre er auch schärfer?
Da ich noch nie einen gereiften vor Charcoal Mellowing getrunken habe, kann ich das ehrlich gesagt gar nicht sagen.
Okay. Nee, das ist ja kein Problem. Aber wie viel Alkohol produziert ihr so im Jahr generell aus den ganzen Mash-Bills? Und wenn wir jetzt mal ja die komplette Whisky-Produktion bei Jack Daniels betrachten, wie viel Liter Alkohol sind das so im Jahr?
Also die reinen Liter kann ich dir so nicht nennen. Ich kann dir sagen, wir produzieren roundabout 16,5 Millionen 9-Liter-Kisten. Das sind 148,5 Millionen Liter Jack Daniels. Das ist das, was wir absetzen weltweit. Den reinen Alkohol kann ich dir so nicht sagen.
Also du sprichst jetzt schon vom fertigen Produkt.
Vom fertigen Produkt, genau. Ah, okay. Das ist das, was wir absetzen.
Mhm. Und du hast ja vorhin schon die Fässer angesprochen, dass ihr die ganz typisch amerikanisch aus ausgebrannter Weißeiche, also neuer ausgebrannter Weißeiche produziert. Aus welchen Waldgebieten holt ihr die da, also das Holz? Sind die alle in den USA?
Ja, also wir beziehen unser Holz komplett aus amerikanischen Waldgebieten. Größtenteils aus dem Osten von den USA, das heißt aus Arkansas, Missouri und aus North und South Carolina. In der Region besitzen wir jetzt auch schon 30 Hektar, auf dem wir Setzlinge sowohl für unsere Weißeiche als auch für unseren Zuckerahorn ziehen, weil wir einfach sehr daran interessiert sind, dass wir eine nachhaltige Forstwirtschaft haben. Und im Rahmen dieser nachhaltigen Forstwirtschaft haben wir eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt bei Brown-Forman, der wir eine sehr große Bedeutung beimessen. Und das heißt, übergeordnete Ziele sind bei uns zum Beispiel A, dass wir bis 2025 identifizieren können, dass wir 100% aller Wälder haben, aus denen wir unsere Stämme rausholen. Das zweite Ziel ist, dass wir bis 2035 dann 50% des eingekauften Holzes wirklich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern beziehen können. Wir haben da zum Beispiel auch noch eine Geschichte, wo wir mit investiert haben, das ist die White Oak Initiative, das ist eine branchen- und institutionsübergreifende Partnerschaft, wo daran gearbeitet wird, langfristig die Nachhaltigkeit von amerikanischer Weißeiche sicherzustellen. Was Nachhaltigkeit angeht, haben wir natürlich den großen Vorteil, dass wir bei uns bei Brown-Forman jetzt nicht nur Jack Daniels und Woodford Reserve und Old Forester haben, das heißt amerikanische Whiskys, wo die Fässer nur einmal benutzt werden dürfen. Wir haben auch noch unsere Schotten, wo wir unsere Fässer dann weiter benutzen, das heißt Benriach, Glendronach und Glenglassa. Des Weiteren benutzen wir die Fässer natürlich aber auch für unsere Tequilas, die wir noch haben, El Jimador und Herradura. Was dann auch überbleibt, wenn wir unsere eigenen Marken abgedeckt haben, geht ganz normal klassisch auf den Markt, wie bei eigentlich allen großen Firmen, die dann weiter benutzt werden für Scotch, Bier oder halt die bekannte scharfe Soße.
Okay, also du meinst die Jack Daniels Barbecue, die man so im Handel kennt?
Ja, und es gibt noch eine andere scharfe Soße, die auch fermentiert wird und in Fässern ausgebaut wird.
Okay. Naja, ich denke, das ist ja in gewisser Weise auch irgendwo weitsichtig, weil ich meine, Jack Daniels ist ja die zweitgrößte Whisky-Marke der Welt. Und gut, wenn man jetzt mal die indischen weglässt, aber so nach westlicher Definition, was Whisky ist. Und da natürlich nicht auf eine nachhaltige Waldwirtschaft zu achten, wäre quasi auch eine Einbahnstraße. Definitiv, mal von ökologischen Konsequenzen ganz abgesehen. Ja. Wie viel Fässer produziert ihr da so pro Jahr?
Wie viel Fässer kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht ganz genau sagen. Also ich weiß, dass wir bei Jack Daniels ständig 2,5 Millionen Fässer haben, die reifen. Wir haben in dem County, wo wir liegen, also im Moore County, haben wir 500 Hektar Land, wo wir 90 Warehouses haben. Und da lagern permanent, wie gesagt, 2,5 Millionen Fässer. Unser kleinstes Warehouse hat momentan 6.000 Fässer, das ist ein relativ altes, und die neuen, etwas größeren, da passen dann schon 54.000 Fässer rein.
Der Wahnsinn, das ist ja schon eine unvorstellbare Dimension. Wie wird das dann gemanagt? Weil das, ich denke mal, allein mit Manpower ist das ja nicht mehr zu überblicken. Das ist dann alles detailliert computergesteuert, praktisch wie so einem großen Amazon-Logistiklager.
Ja, also ähnlich. Also die kleinen Warehouses, die wir haben, also wo die so ungefähr 6.000 Fässer drin haben, werden noch von wirklich von Menschenhand betrieben, weil es einfach diese typischen Rickhouses sind, wo die Fässer noch reingerollt werden. Da brauchen wir für roundabout 6 Menschen, die dort arbeiten, und dann die sehr großen Fässer, Fasslager mit 54.000 Fässern, die werden dann nur noch von ein bis zwei Menschen betreut, weil wir hier mit Gabelstaplern arbeiten und Paletten. Aber das Management selbstverständlich ist computergesteuert, damit unser Master Distiller einen Überblick hat, wo welches Fass liegt und wann es anfangen könnte, reif zu sein.
Wenn ich jetzt mal so die ganzen Preise eurer Whiskys anschaue, da liegt ja euer hochwertigstes Produkt, also der Single Barrel, bei circa 30 Euro. Natürlich jetzt, je nachdem, bei welchem Händler man schaut. Aber das ist so ein Preisbereich, bei dem das Portfolio vieler anderer Whisky-Marken überhaupt erst anfängt. Also, und euer Old Number 7 sogar unter 20 Euro. Wie kann das dann sein, dass ihr ein wirklich einige Jahre gereiftes Destillat, du hast jetzt von im Schnitt 6 Jahre gesprochen, so günstig anbieten könnt?
Also es ist so, wir sind, ja, günstig trifft es halt nicht richtig. Wir sind von der Preispositionierung, sind wir schon ein Premium-Produkt. Das heißt, wir liegen preislich bei unseren Hauptbewerbern auch immer drüber. Das heißt, Old Number 7 ist schon im gehobenen Geschmack. Das heißt, hier liegen wir im Premium-Segment, und ab dem Gentleman Jack liegen wir preislich im Super-Premium-Preissegment.
Und Jack Daniels ist ja in den USA auch dadurch populär geworden, ja, da die Marke viel Sponsoring im Barbecue-Bereich, wir hatten ja gerade vorhin auch die Soße extra, die Jack Daniels Soße angesprochen, und auch im Rockmusik-Bereich Sponsoring betrieben hat. Wie war das damals so? Weil das habe ich mich schon wirklich sehr lange gefragt. Wie war das so für Jack Daniels, also die Marke Jack Daniels, so zu sehen, wenn jetzt so Rockgrößen, ich nenne jetzt nur mal Jimmy Page von Led Zeppelin oder auch Lemmy Kilmister von Motorhead, so euren Old Number 7 vor Publikum gleich aus der Flasche tranken. Also war das die Art Werbung, die Jack Daniels in den 70ern und später dann auch wollte, da man ja dadurch irgendwo berühmte Personen an Bord hatte? Oder war das eher, ja, man hat es mitgenommen, aber besonders begeistert war man davon nicht? Also wie sah das Jack Daniels?
Also ich kann einfach mal anfangen, ganz vorne an. Also vieles davon lag einfach vor deiner und meiner Zeit. Also angefangen hat eigentlich alles mit Frank Sinatra. Das war der erste, sag mal, wirklich große Celebrity, der Jack Daniels mit auf die Bühne genommen hat. Und er hatte immer 2 Finger breit Jack Daniels im Glas mit Eis und ein bisschen Soda aufgegossen, also quasi Mesobari. Er hat es immer mit dabei. Und dann hat sich das einfach verselbstständigt, und wir haben das aber nie aktiv beworben. Also das hat seinen Weg über Frank Sinatra quasi in die Musikszene gefunden. Und aktiv von uns haben wir dazu nie getan, und wir würden es auch nie tun, weil wir natürlich einen verantwortungsvollen Genuss von unserem Produkt haben wollen. Und Lemmy Kilmister ist ein spitzenmäßiger Musiker, hat tolle Musik gemacht. Ist auch schade, dass er schon gestorben ist. Aber der Konsum, den er betrieben hat, war definitiv nicht gesund und nachhaltig. Und da sprechen wir uns auch definitiv gegen aus.
Ihr hattet ja damals, soweit ich weiß, für Sinatra, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, so 2013 oder sowas, eine exklusive, so eine ganz, ganz edle Jack Daniels Flasche rausgebracht.
Ja, das war halt zu Ehren von Frank Sinatra. Das war die Frank Sinatra Select. Da haben wir das Fass von innen mit Rillen angefräst, das heißt durch die Kohleschicht durch, wieder ans Kernholz heran, was so ein bisschen an die Schallplatten von damals erinnern sollte, was dem Whisky noch wiederum einen Ticken weicher gemacht hat. Wird leider mittlerweile nicht mehr hergestellt, die Produktion ist eingestellt worden.
Und ja, wie kam es dann eigentlich dazu, dass Jack Daniels zu einem solchen Massenphänomen wurde? Klar, wir hatten jetzt gerade die Rockgeschichte und die Rockszene und damit Jack Daniels und Sinatra angesprochen und klar auch Barbecue und so weiter. Und auch Jack Daniels, also der Gründer, der war ja gewieft und war sich damals auch so wirklich so der Bedeutung von Marketing bewusst und hat auch so bewusst viel Aufmerksamkeit auf seine Person gelenkt. Aber ich meine, Jack Daniels hatte ja auch, du hast auch gesagt, Zweiter Weltkrieg war ein Problem mit dem Nachschub an Gerste. Dann hatte Jack Daniels genauso mit der Prohibition zu kämpfen und natürlich wie jedes Unternehmen auch mit der Konkurrenz. Wie kam es dann, dass Jack Daniels doch am Ende zu so einer Weltmarke wurde? Also gab es da einzelne Schlüsselereignisse?
Also wirklich Schlüsselereignisse so in dem Sinne nicht. Ich würde das eher auf eine Kontinuität schieben. Also wie gesagt, Jack war halt damals schon ein sehr spezieller Mensch, aber er war halt immer ein Gentleman, er war gut gekleidet, er hatte seinen eigenen Stil und es geht, glaube ich, bei Jack Daniels immer um die Authentizität der Marke, die halt von jeher immer, immer gleich war. Das heißt, die Geschichten, die wir erzählen, sind wahre Geschichten und wir erzählen immer die gleichen Geschichten. Und das hat einfach über die Zeit natürlich das Image von der Marke definitiv geprägt. Und genau das Thema haben wir jetzt auch wieder aufgegriffen in unserer neuen Werbekampagne, die Make It Count heißt. Die haben wir letztes Jahr gestartet. Und da geht es halt einfach darum, dass man jeden Tag bewusst genießt, weil das Leben halt viel zu wertvoll ist, um einen Tag zu verschwenden. Und dieses Image transportieren wir von Anfang an mit. Und die Rockmusik hat das natürlich mit dem Leben genießen garantiert befeuert.
Okay, was ist aber so eigentlich dran an der Geschichte, dass Jack Daniels oder Jack Daniel daran starb, dass er in der Destillerie aus Wut gegen seinen Tresor getreten hat und der Bruch der Zehe dann zu einer Sepsis führte? Also ist da was dran oder ist das nur so eine Geschichte, die halt immer schön weitererzählt wird?
Nee, das ist leider Gottes eine wahre Geschichte, eine ziemlich traurige. Sie ist aber definitiv so passiert. Es gab halt einen Tag, wo er morgens früher als sein Neffe Len Motlow im Büro war und den Safe nicht aufbekommen hatte. Und dann, weil Jack ein sehr temperamentvoller Mensch war, hat er halt dagegen getreten. Und das mit sehr viel Karacho und hat sich dabei halt diesen bekannten Zeh gebrochen. Hätte es damals zu der Zeit schon Antibiotika gegeben, hätten wir wahrscheinlich das Problem nicht gehabt, aber ohne Antibiotika hat sich nach und nach eine Sepsis im Bein ausgebreitet und er ist dann schlussendlich wahrscheinlich an einer Blutvergiftung gestorben.
Ja, das ist quasi so die Definition von Pech.
Ja, definitiv. Oder man könnte sagen, komm nie zu früh ins Büro.
Ja, oder gleich Homeoffice, genau.
Genau.
Aber was auch so, wir hatten ja schon, jetzt schon öfters mal angesprochen, den Old Number 7, also euren Klassiker, wo hat der eigentlich seinen Namen her? Weil darum ranken sich ja auch sehr viele Gerüchte.
Ja, und dabei wird es leider auch bleiben. Also die Legende der 7 ist sehr breit gefächert. Also man könnte zum Beispiel, das eine ist, dass Jack Daniel hatte 7 Freundinnen. Es war halt ein Gentleman und es war ein sehr höflicher, gut aussehender Mann zu seiner Zeit, dass es einmal darauf geschoben ist. Dann gibt es das Thema, dass man sagt, ja, 7 war seine Glückszahl, deswegen hat er das Old Number 7 genannt. Es gibt eine Geschichte mit, er hat vorher in einem anderen Steuergebiet, also das alte Steuergebiet war Nummer 7, dann wurde das Gebiet neu aufgeteilt und dann hat er die Gebietssteuer Nummer 16 bekommen. Und um da sicher zu gehen, dass er wiedergefunden wird von allen, hat er halt das Thema Old Number 7 genannt. Und dann gibt es noch diverse andere Geschichten, die sich da um diese Legende ranken. Aber ganz genau wissen wir es wirklich nicht. Also das hat Jack dann mit ins Grab genommen.
Wobei es ja natürlich jetzt aus Marketinggründen oder Marketing-Sicht natürlich auch nicht so schlecht ist, wenn es Gerüchte bleiben, weil dann diskutiert man ja auch drüber.
Definitiv.
Wir hatten ja am Anfang über die Herstellung von Jack Daniels jetzt schon länger gesprochen. Und das Interessante daran ist ja, dass ihr ja beinahe identisch mit der Produktion von Straight Bourbon seid. Was ich mich da so frage, warum legt Jack Daniels, beziehungsweise auch natürlich auch Brown-Forman, so viel Wert darauf, eine separate Kategorie, also Tennessee Whiskey zu führen? Weil, korrigiere mich jetzt, wenn ich falsch liege, aber sie haben ja sogar bewirkt, dass Tennessee Whiskey mittlerweile ein gesetzlich geschützter Begriff ist, der perfekt auf Jack Daniels zugeschnitten scheint. Warum will man da nicht einfach Straight Bourbon sein? Weil in der Kategorie, also würde man jetzt von Tennessee Whiskey zu Straight Bourbon wechseln, wäre Jack Daniels aufgrund dieses riesen Produktionsvolumens ja ebenfalls Nummer 1, sogar vor Jim Beam. Warum hat man da kein Interesse und schwört so auf seine Tennessee Whiskey Kategorie?
Das liegt einfach daran, wir haben das ja vorhin schon gesagt, die Authentizität der Marke und wir haben damit angefangen, das ganze Thema nach Tennessee Whiskey Art zu reifen. Das heißt, mit Charcoal Mellowing. Wir filtern unser Destillat und genau durch diesen Prozess wird aus dem vorher Straight Bourbon dann unser Produkt, was ein Tennessee Whiskey ist. Würden wir das nicht machen, wären wir selbstverständlich vollkommen klar ein Straight Bourbon, aber wir würden auch ganz anders schmecken. Ja, und wir sind halt kein Straight Bourbon, wir sind ein Tennessee Whiskey. Und das ist halt das Thema mit dem Charcoal Mellowing und das werden wir auch ewig so weiter beibehalten.
Aber, und, ja, Entschuldigung.
Wir sind ja mit ja auch so an der Spitze, also was die Menge angeht. Da ist, glaube ich, die Kategorie relativ egal.
Also das stimmt natürlich. Also Jack, wie gesagt, ja. Jack Daniels nach Johnny Walker, die zweitgrößte Whisky-Marke. Aber das Charcoal Mellowing-Verfahren hatte ja Jim Beam in den 70ern, 80ern ja auch mal ausprobiert. Also ist jetzt nicht Teil ihres Kernportfolios. Aber das Charcoal Mellowing ist jetzt nicht auf Tennessee konkret beschränkt.
Nein, das ist richtig. Aber bei uns ist es halt eine Kerngeschichte, dass bei uns alle Produkte dieses durchlaufen. Das heißt, wir haben kein Produkt, was nicht durch Charcoal Mellowing läuft. Selbst unser Rye läuft über Charcoal Mellowing und das ist halt bei uns einfach ein Signature. Wir werden das auch nicht einstellen.
Okay. Zum Schluss würde ich dir gerne noch mal ein paar Begriffe oder ein paar kurze Passagen nennen, auf die du einfach ja spontan antwortest, was dir kurz einfällt. Also ob kurz oder lang. Je nachdem, was du zu sagen möchtest. Okay, bist du bereit?
Ja, klar.
Okay, also die erste Aussage ist Jack Daniels und der deutsche Whisky-Markt.
Eine Erfolgsgeschichte, von vorne bis hinten.
Okay, wieso das? Also was gibt es da irgendwas, was den deutschen Markt besonders für Jack Daniels auszeichnet?
Wir haben halt einfach ein sehr breites Jack Daniels-Portfolio, obwohl wir ein relativ kleines Portfolio besitzen. Das heißt, wir haben einfach dadurch, dass wir von Old No. 7 bis Single Barrel eine sehr, sehr große Palette abdenken können, wie gesagt, ein breites Portfolio auf den Genießer ausgerichtet. Mit unseren Flavors haben wir noch ein weiteres Konsumentenfeld eröffnet, was halt auch wirklich sehr gut läuft. Das heißt, alles, was wir mit Jack Daniels machen in Deutschland, funktioniert sehr, sehr gut und die Zahlen sprechen einfach für sich.
Ihr habt ja damals, soweit ich mich erinnere, bei Jack Daniels mit den Flavored-Sachen mit Honig angefangen, oder? Jetzt ein Glomner Apfel dabei, Zimt?
Genau, dann haben wir einmal den Fire, das ist dieses Zimt-Thema und der letzte, den wir mit auf den Markt gebracht haben, ist der Apple.
Ah, okay. Okay, nächster Begriff, beziehungsweise es sind zwei Begriffe, und zwar Jack Daniels im Tumbler oder im Nosing-Glas?
Ja, da muss ich direkt wieder auf den Anfang zurückkommen, was wir ganz am Anfang hatten. Ist natürlich immer stimmungs- und situationsabhängig. In einem Tasting immer im Nosing Glass, damit man einfach die komplette Palette der Aromen wirklich wahrnehmen kann. Aber das weißt du ja auch, mit einem Tumbler kriegt man diese Aromatiken, die man rausriechen und schmecken möchte, einfach nicht vernünftig hin. Aber abends in einer geselligen Runde darf es auch gerne in einen Tumbler auf Eis gehen.
Was sind so typische Aromen, wenn wir jetzt mal beim Nosing Glass bleiben, was sind so typische Aromen, die jetzt typisch für Jack Daniels sind, unabhängig welches Produkt, aber wenn man die riecht, kann man sagen, ja, okay, das war jetzt typisch Jack Daniels?
Es ist auf jeden Fall immer eine relativ am Anfang eine Süße vorhanden in der Nase, die sich dann auf der Zunge auch relativ schnell widerspiegelt mit ich sag mal samtig und Seidigkeit. Also es legt sich mal sehr angenehm auf die Zunge. Und natürlich typisch für American Whisky, diese Vanillenoten, die wir mit haben, diesen leichten Kakao hinten raus, das sind so die typischen Noten für Jack Daniels.
Also einfach aufgrund der Verwendung neuer ausgebrannter Eichenfässer.
Ganz genau.
Okay, nächster Begriff oder Passage. Nächster Jack Daniels im nicht aromatisierten Portfolio. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal.
Kann ich verstehen, aber das ist auch für mich eine Überraschung. Also was rauskommt, wenn was rauskommt, ich bin gespannt drauf.
Okay, dann gleich die Anschlussfrage oder Anschlussbegriff. Jack Daniels in 5 Jahren.
Ich hoffe immer noch mit mir.
Okay.
Das vorneweg. Und natürlich weiterhin Marktführer in der Kategorie American Whisky und halt auch weiterhin Innovationstreiber, der einfach weiterhin neue interessante Produkte auf den Markt bringt, womit wir die Kategorie einfach allgemein weiter nach vorne bringen.
Jetzt mal aus deiner Meinung heraus, ist es wichtig, dass Jack Daniels neue Produkte rausbringt? Weil ich meine, es ist ja, das Jack Daniels Portfolio ist ja eigentlich, zeichnet sich ja aus durch jahrzehntelange Kontinuität und jetzt nicht unbedingt durch ständig jedes Jahr neue Abfüllungen rauszubringen. Also ist es für den Erfolg von Jack Daniels entscheidend, neue Produkte rauszubringen?
Ich denke schon. Also wir haben natürlich, wir waren sehr, sehr, sehr lange unserem Old No. 7 sehr treu. Aber wir haben natürlich dadurch gesehen, dass wir dann den Gentleman Jack auf den Markt gebracht haben, dass es einfach den Markt dafür gibt und die Nachfrage auch. Und es hat das Portfolio ein bisschen mehr komplementiert, weil wir halt auch nach oben hin noch den Leuten die Möglichkeit gegeben haben, Jack ein bisschen besser kennenzulernen. Und das ist natürlich dann mit dem Single Barrel genau das Gleiche. Das heißt, hier können wir einfach noch einen anspruchsvollen Konsumenten mit befriedigen und haben einfach eine breitere Palette. Das Thema mit neue Produkte muss das sein. Es ist, glaube ich, auch immer so eine Frage, was will der Konsument haben oder die Leute, die es benutzen. Und das haben wir halt am Jack Rye gesehen, als wir den 2016 eingeführt haben. Das war ja nicht, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt einfach mal ein Rye. Man hat natürlich gesehen, dass auch eine Nachfrage da war, gerade in Bars, die angefangen haben, die alten Cocktailrezepte wieder zu finden. Wo früher wurde halt deutlich mehr mit Rye gemixt. Ganz klassisch der Manhattan. Und diese Rezepte wurden wieder ausgegraben und was in Bars passiert, spiegelt sich natürlich auch irgendwann im Einzelhandel wieder.
Thomas, ich danke dir vielmals für die Einsichten in Jack Daniels. Also wirklich sehr interessant oder viele interessante Infos, weil man, ja, Jack Daniels ist eigentlich omnipräsent, aber da mal wirklich so mal ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken und mal so ein paar Zahlen und ein paar Hintergrundinfos zu bekommen, war wirklich sehr, sehr interessant. Also ich danke dir vielmals für deine Zeit und ja, freue mich, wenn wir uns mal bei einem gemeinsamen Glas persönlich treffen.
Ich bedanke mich vielmals, dass wir das machen konnten heute und dass wir uns mal hoffentlich demnächst live sehen, würde mich auch sehr freuen.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Thomas Kunze, Markenbotschafter von Jack Daniels. Wir sprachen über das Alter deren Whiskys und was typische Aromen deren Whiskys sind. Thomas erzählte zudem über die Strategien von Jack Daniels bzw. dessen Dachkonzern Brown-Forman zur nachhaltigen Waldwirtschaft. Etwas, was unabdingbar ist, wenn man betrachtet, wie viele Fässer die Destillerie benötigt. Möchtest du nun noch weitere Whisky-Episoden hören, dann folge uns einfach in deiner Podcast-App. Viele Grüße und bis nächste Woche. Philipp.